Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Juhu! Und da sind wir am heutigen Tage, liebe Hörerschaft. Es ist mal wieder Freitag. Gut, für uns ist ein anderer Wochentag, aber das ist unwichtig. Es ist Freitag! Podcast-Zeit, Freitag um eins, jeder macht seins. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio. Sage ich das eigentlich jedes Mal, Adam?
Unwesentlich.
Unwesentlich, also fast, aber...
Fällt kaum auf.
Fällt kaum auf, sehr gut. Auf jeden Fall haben wir heute natürlich einen ganz besonderen Gast zu uns im Studio, den ihr alle kennt. Ich würde wirklich sagen, ihr kennt ihn alle. Und selbst wenn ihr seinen Namen lest und nicht sofort wisst, wer es ist, ihr habt ihn in so ziemlich jedem Film gehört, den ihr gesehen habt. Ohne Quatsch, echt. Ich begrüße erstmal ganz, ganz recht herzlich hier bei uns im Studio Uwe Jelinek.
Hallo Uwe! Hallöchen in die Runde. Ja, für mich ist heute ebenso kein Freitag, wie du schon angesagt hast. Für mich ist eigentlich jeder Tag wie ein Sonntag seit Corona, weil es gibt keine Wochenenden mehr, weil ich habe plötzlich Montag, Dienstag frei. Und es ist wie das Wochenende. Und irgendwie ist es eine merkwürdige Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Aber ich denke mal, ich kann morgen ausschlafen, wie sonntags immer.
Ja.
Irgendwie sind so verschiedene Parameter, die man sonst für das Wochenende definiert, kommen plötzlich in der Woche vor.
Aber du hast es dir ja auch redlich verdient, oder Uwe?
Unbedingt, da ich also, am Rentenalter bin.
Ich wollte gerade sagen, du bist im wunderschönen Jahr 1953 geboren.
Am 25.12., also ein Christkind.
Oh, du, einem ersten Weihnachtsfeiertag.
Richtig.
Das könnt ihr euch wirklich gut merken. Ich muss mir das mal kurz aufschreiben. So, 25.12.
Viele haben mich bedauert. Ja. Und haben gesagt, du armer Kerl, zu Weihnachten Geburtstag und ich find's wunderbar. Schön, weil...
Du hattest deine Eltern gut im Griff und hast natürlich zweimal Geschenke gekassiert.
Ja, das natürlich so. Wir waren fünf Kinder und es war natürlich immer ein bisschen knapp für die Geschenke und die Wünsche. Aber die waren bescheiden in den... Da 53 geboren, da gab es noch nicht so viel. Da hat man sich über Pantoffeln gefreut. Mhm. Kamelhaarpantoffeln kariert.
Freut man sich heute auch wieder drüber, aber erst ab einem bestimmten Alter.
Genau. Und in dem Sinne war das natürlich so, dass viele gedacht haben, du, der arme Kerl, der bekommt, die Eltern haben ja gar nicht so viel Geld, um dann noch mal Geburtstagsgeschenke irgendwie zu präsentieren. Aber so war es nicht. Ich habe dann welche bekommen. Und was noch viel schöner war, in meinem Haus lebte eine Familie mit 8 Kindern, noch eine Familie mit 5 Kindern, noch eine mit 3. Und die kam im Laufe des 25. runter. Und von dem, was sie doppelt hatten, von dem sie mehrfach was hatten...
Das hast du alles gekriegt.
...brachten sie mir das.
Ja, geil.
Ich war über jede Nuss froh, über jede Orange, über jede Tafel Schokolade. Ich hatte noch mal einen so schönen ersten Feiertag. Es war ein Traum. Ich bin heute noch glücklich. Im Gegensatz zu meiner Frau, die hat am 23. Geburtstag. Da gab es auch kein Geld mehr, aber es gab noch keine Weihnachtsgeschenke, die weiter verschenkt werden konnten. Die war arm dran.
Okay, okay.
Aber ich hab's ihr versüßt. Ich koche für sie und naja, alles gut.
Wunderbar, schön. Das heißt, ihr habt ein paar wirklich eine besondere Festtage dann immer um das Weihnachtsfest herum.
Ja, das kann man so sagen.
Doppelgeburtstag mit Bescherung zwischendrin.
Es
und,
ist ziemlich hart manchmal für die Leber.
Aber wie klasse. Uwe, ich sag's des Öfteren, aber ich sag's heute auch wirklich ehrlich nochmal, wir freuen uns beide sehr, dass du heute zu uns gekommen bist und dass wir mit dir ein paar wunderschöne Minuten, halbe Stunden, Stunden verbringen dürfen.
Ich freue mich auch.
Das ist sehr, sehr schön so. Sag mal, Uwe, wie bist denn du groß geworden, beziehungsweise wo kommst denn du her? Du hast eben schon gesagt, du hast viele Geschwister. Es war eine brisante Zeit, Nachkriegszeit.
Vater ist Vertriebener, der kommt aus dem ehemals Sudetengebiet, hatte auch noch 4 Geschwister, er ging aber mit 16 Jahren, wurde er Matrose oder wollte Matrose werden und ging an die nach Wolgast an die Seefahrtsfachschule für Marinesoldaten, die dann später Soldaten wurden oder Marinesoldaten. Und, aber der Krieg war schon fast vorbei, er ist 29 geboren, er war quasi 15, 16. Wurde dann verlegt von Wolgast nach Kiel, dann kam er in englische Gefangenschaft. hat er in Hamburg Bootsbauer gelernt, hat dann Kontakt von seinem Vater und seinen Geschwistern und seiner Mutter bekommen. Die wurden aus dem Tschechischen abgeschoben, wobei sie nicht brutal behandelt wurden, weil er war Sozialdemokrat, mein Großvater, und hatte nichts mit den Nazis am Hut. Und es wurde auch von den Tschechen gewürdigt, sagen wir mal so. Aber sie wurden gefragt, ob sie im Tschechischen bleiben wollen. Denn der Name Jelinek kommt aus dem Tschechischen. Jelen, Wortstamm für Rehlein, Reh. Und die Verniedlichung Eck, Jelinek, ist eben das Rehlein oder auch Hirschlein. Und der Großvater hat sich entschieden, hat gesagt, nein, wir gehen nach Deutschland. Die durften jede Menge mitnehmen, wurden auf ein Schiff geladen, auf ein Binnenschiff und wurden dann mit dem Binnenschiff in so einem großen Lager, also kein Passagierschiff, sondern ein Binnenschiff, wo man einfach so die Laderäume hatten, dann konnten sie sich da reinstellen, setzen, liegen, wurden nach Magdeburg gebracht und dann nach Cesa in der Nähe von Brandenburg wurden die dann bei so einem Bauer untergebracht, einem furchtbar geizigen Bauer, der jede Menge zu essen hatte, Kartoffeln, Fleisch, Würste und hat kaum was abgegeben. Also das waren alles die Aussiedler oder irgendwie, das war Tschechen und Polacken und der Hass war schon da, den gab's überall. Und auch in der DDR. Und
ich hörte davon.
Das wurde aber gar nicht so oft gesehen und aber das kommen wir später nochmal drauf, ganz sicher. Der ging dann, war dann in Brandenburg gelandet bei seinen Geschwistern, bei seinem Vater, und las einen Artikel in der Zeitung, Leute werden gesucht zur Arbeit im Bergbau an der tschechischen Grenze, also im Erzgebirge, auf dem ostdeutschen Teil. Und da ist er dorthin mit seinem Bruder und haben sich dort beworben, vorgestellt, wurden sofort genommen unter Tage in der SDAG Wismut, sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft für den Abbau von Uran. Da gab es also Pechblende im Bergbau und die wurde abgebaut und da war das Uran drin. Das wurde dann von den Russen mitgenommen, das gehörte alles den Russen und wurde dann angereichert für den Bau von Bomben oder Atomkraftwerken.
Beim Abbau strahlt das schon direkt?
Also ja, das ist aber eine natürliche Strahlung, die wir im Granit haben, die wir in vielen Gesteinsarten haben. Okay. Oder auch in Gasen, die aus der Erde kommen, wo so radioaktive Gesteine da sind, eben wie Granit. Und da entsteht dann auch das Gas Radon zum Beispiel. Das ist radioaktiv, das wurde zu Heilzwecken früher genutzt im südlichen Ostdeutschland. Da gibt's auch jede Menge Bäder und dann zu Höhlen, da kommt eben das Gas raus. Und das gibt es heute überall. Also so eine radioaktive Strahlung. Der Mensch kann mit radioaktiver Strahlung bis zu einer gewissen Menge leben. So wie beim Fliegen, wo so eine radioaktive Strahlung ist, aber natürlich auch im Bergbau.
Und wenn du zu viel davon kriegst, dann artet das wie bei uns hier so aus.
Ja, es kommt ja, die radioaktive Strahlung wird ja von verschiedenen Elementen beim Zerfall, bei der Herstellung, bei einer Atombombe oder im Kraftwerk, Plutonium, ich weiß nicht welche noch, aber jede Menge giftige beziehungsweise auch sehr anders strahlenden, mit völlig anderen Halbwertszeiten, die unterschiedlich in der Wirkung sind, weniger stark oder sehr stark. Es ist die Menge der RAMs oder dieser Strahlungsdruck in dem Moment auf die Zellen, auf den Körper, der dann zur Erkrankung bis zum Tod führt. Mein Vater hat also da jahrelang gearbeitet. Wir hatten in der Umgebung von Gera, da gab es einen Tagebau Ronneburg, da wurde diese Pechblende abgebaut und die LKWs, die Busse, alle, die in diesem Betrieb fuhren, brachten da natürlich, die Räder waren grau, schwarz, alle voll mit Pechblende. Und das wurde verteilt. Wir hatten einen Geigerzähler zu Hause, konnten das auch messen. Das war schon nicht wenig, aber eigentlich nicht wirklich gesundheitsgefährlich in dem Sinne, dass man sagen könnte, da wachsen jede Menge behinderte Menschen auf oder Kinder mit Verkrüppelung. Ist nicht der Fall.
Okay. Ist dein Vater alt geworden?
Das wollte ich gerade sagen.
56.
Okay.
Er hat sich die Silikose geholt, die Staublunge. Natürlich 46 fing der Schacht an.
Ja.
Er ist gleich runter als einer der Ersten und die haben trocken gebohrt. Das heißt, die hatten nur diese Bohrgestänge, die man in das Gestein Löcher reingebohrt hat zum Sprengen. Er hat sich dann auch zum Sprengmeister qualifiziert und muss dann als Sprengmeister immer als Erster vor Ort sein nach der Sprengung, um zu prüfen, ob alle Ladungen hochgegangen sind und so weiter, wie weit wo was abgestützt werden musste.
Ja, ja.
Und da hat er natürlich in seinem Ehrgeiz jede Menge von diesem Staub eingeatmet, der nach einer Explosion entstanden ist, und hat leider das Pech gehabt, dass es einen Arzt gab, die wurden jährlich zum Röntgen geschickt, die alle Bauer, alle, die im Schacht arbeiteten.
Bergarbeiter.
Genau. Und die wurde das ausgewertet von einem Arzt und der Arzt hat gesagt, nein, alles in Ordnung, wieder ein Jahr. Und nach ein paar Jahren später wurde dieser Arzt entlarvt, als quasi der hat alle die schon, wo Zeichen auf den Bildern zu sehen waren, die hat er als gesund bewertet. Und mein Vater, kam ein neuer Arzt, der sieht dann das erste Bild und sagt, oh Gott, Herr Jelinek, Sie haben 22% Silikose, also nur noch mit Mitte 20 oder Ende 20 hatte er bereits eine stark geschädigte Lunge. Und dann wurde er eben über Tage dann eingesetzt, hat dann nochmal studiert, hat einen Ingenieur gemacht, wurde Geologe und hat dann über Tage irgendwelche Projekte von Seiten der Schachtbauer, Schneisen mussten gebaut werden für Gleise oder sowas. Und das hat er dann alles untersucht und wusste genau, welche Gesteine wo sind. Rotliegendes, Zechstein, Kupferschiefer und so weiter. Ja, da war ich oft mit auf diesen Exkursionen, habe mir das angeguckt und habe da meine Liebe natürlich auch für die Naturwissenschaft. Mein Vater hatte sehr hohes Allgemeinwissen und das hat er an mich weitergegeben und ich bin heute sagen, noch...
So wie du.
Ja, bin immer noch interessiert daran, an den Naturwissenschaften, so wie mein Vater mich herangeführt hat. Ja. Und das ist für mich sehr positiv besetzt und ich lese gerne... Berichte natürlich über naturwissenschaftliche Phänomene oder einfach auch jetzt, was neue Erkenntnisse sind. Alles schön. Mein Vater hat dann einfach aufgehört, war über Tage und musste dann, was noch Besonderes war, die Bergleute hatten wegen dieser Atemnot, bekamen die immer Schnaps. Akzisefreien Trinkbranntwein hieß das. Das war eine Flasche Schnaps. Ein Liter kostete 1 Euro, 1 Mark. Ostmark, 1,42 Mark ungefähr, irgendwie so eine krumme Summe. Und da gab es Marken und die musste man dann mal abgeben und da hat man diesen steuerfreien, akzisefreien Schnaps bekommen. Und mein Vater hat dann immer getauscht gegen Butter. Damals gab es noch Butter auf Marken und wir waren eine große Familie, 5 Kinder und meine Mutter hat viel gekocht und gebacken und brauchte immer Butter und wir hatten immer zu wenig. 1 Stück Butter pro Familie für eine Woche oder sowas oder für einen Monat. Und mein Vater hat den Schnaps getauscht. Aber eines Tages hatte er gelbe Augen, als er beim Arzt war. Und er sagte, oh, Jelinek, Sie haben was mit der Leber, gelbe Augen. Wurde untersucht und eine Leberzirrhose festgestellt, was so typisch war für Bergleute, die viel Schnaps tranken, dass die ihre Leber zerschossen haben und an Zirrhose erkrankten. Und das wurde meinem Vater auch angenommen. Und er wurde von da an als Zirrhosekranker behandelt mit bestimmten Medikamenten. Auch aus dem Westen, der sogenannte, da kostete eine Tablette 5 englische Pfund Anfang der 60er. Das wurde entschieden, dass er das mal probieren darf. Das war wahrscheinlich so ein Test aus dem Westen an den Ostdeutschen, weil das viel billiger war, als in England so ein Medikament auszuprobieren. Gut, ob das, ja, ganz sicher. Ja. Er hat es ebenfalls Jahre genommen. Er musste dann auch immer wegen ein Vierteljahr ins Krankenhaus, so von 62, 63 an. Und dann haben wir ihn immer besucht und wussten, er stirbt bald. Und irgendwann, ich bin bis zur 10. Klasse gegangen, 1970 war ich mit der Schule fertig. Ich wollte Matrose werden. Mein Vater hat gesagt, geht nie in Schacht, schlechte Luft, geht nie in eine Fabrikhalle, schlechte Luft. Immer an die frische Luft, fahrt zur See. Und das wollte ich machen, habe mich mit der 9. Klasse beworben bei der Handelsschifffahrt und bei der Seefischerei. Aber die haben mich nicht genommen, weil die haben gesagt, es hat sich geändert, man muss jetzt die 10. Klasse abgeschlossen haben. Dann habe ich gewartet und habe mich dann beworben und gesagt, das war aber jetzt zu spät. Jetzt haben wir keinen Platz mehr frei. Naja, dann hat mich die Binnenreederei angeschrieben und ich bekam einen Brief von der Binnenreederei. Die blauen Jungs, weil die eine blaue Uniform hatten, auf der Elbe und der Oder. Und da bin ich Binnenschiffer geworden mit 16. Ach, bin ich von zu Hause weg, bin auf so ein Internat in der Nähe von Schönebeck und hab dann da so ein knappes halbes Jahr, 4, 5 Monate, hatten wir so eine theoretische Ausbildung und Praxis, also Knoten lernen, Spleißen lernen, Stahlseile,
Handseile. Du kennst die Knoten alle noch?
Ja, ja, klar.
Na klar. Ja.
Also die meisten zumindest, die man so braucht,
ja,
auch im Leben.
Ja, ja, klar.
Und ja, und dann bin ich auf so ein Binnenschiff gegangen. Verschiedene musste man, es gab ja Motorschiffe, es gab Schleppschiffe, Schubschiffe gab es schon. Und ich war am Anfang auf einem Schleppschiff, also ein Schleppkahn, ohne eigenen Antrieb. Da kam von einem Schlepper, fuhr voran, dann fuhr der an den Schleppkähnen vorbei. Dann gab man ein Seil über Und das wurde dann aufgehängt. Dann hat man das vorne bei sich über die ja irgendwie befestigt. Und dann wurde man die Elbe hochgezogen und hatte dann Salz geladen, in Magdeburg eingeladen und fuhr dann ins tschechische Ustinad Labem und hat dann das Salz dort abgeliefert. Hing dann so 6-7 Schiffe hintereinander. Und vorne hatten wir noch den letzten Seitenraddampfer der deutschen Binnenreederei damals, die SD Württemberg. Die wurde dann nach Westdeutschland verkauft. Aber ich war einer der Letzten, der da im Schlepp mit dem Schleppkran hinterherfuhr.
Krass.
Und geile Zeit auf diesem Schleppkran.
Du warst jetzt, du bist immer noch 16.
Ich bin immer noch 16.
Verrückt.
Und auf diesem Schiff gab es ja, auf diesem Schleppkran, wir hatten keinen Strom, wir hatten nur Petroleumlampen. Wir hatten einen Küchenherd, da konnte man eben ein bisschen was kochen mit den Platten, mit den Ringen. Rausnehmen und den Topf raufstellen, irgendwie was zu machen. Und so ein Gitter, falls ein bisschen Seegang war, damit die nicht vom Ofen rutschten. Hm. Und wir hatten auch keine Toilette an Bord. Wir hatten einen Eimer mit einem Strick dran, eine sogenannte Bitz. Die haben wir dann ins Wasser geworfen, haben ein bisschen Wasser rausgeschöpft. Einen anderen Eimer. Dann haben wir das Wasser da reingefüllt, um da unser Geschäft zu machen. Also über Bord wurde gepinkelt, wurde einfach über Bord. Und das andere wurde eben in diesen Eimer mit dem Wasser drin, damit es nicht anklebt. Und dann wurde das über Bord gekippt.
Ja, und ja, recht pragmatisch. Ja.
Absolut.
Und eine schöne Geschichte. Irgendwann 71, wir fuhren wieder mit dem Schleppkran ins Tschechische bergwärts, fuhren durch Torgau durch. Und in Torgau gab es eine Brücke, wo die Amerikaner und die Russen sich damals getroffen haben. Mhm. Die gibt es ja noch. Mhm. Und da sind wir durchgefahren. Und auf dieser Brücke gab es ein kleines Häuschen. Das hieß Warschauer. Da saß einer drin von der Binnenreederei und hat dann geguckt, welche Schiffe fuhren talwärts, welche Schiffe bergwärts. Damit die einen Überblick hatten, wo sind denn die ganzen Kähne mit der Ladung und was weiß ich. Und wir fuhren da durch, dann kamen links und rechts Wald, Wiesen, Felder. Und dann kam plötzlich auf dem Damm der Elbe ein Fahrradfahrer an. Kam immer näher und hatte eine messingfarbene Flüstertüte, dieses Sprachrohr. Und rief dann plötzlich, hielt sein Fahrrad an und rief dann, hallo, hallo, Schleppkahn 771A, ist Herr Jelinek an Bord? Und mein anderer Bootsmann in der Schiffsjahr, Uwe, da ist was für dich. Ja, Herr Jelinek, ein Telegramm für Sie. Lieber Uwe, bitte melde dich. Wo bist du? Mutti. Da wurde ich, heute würde man sagen, gedisst. Ich hatte natürlich den Spott der vielen anderen. Aber es war nicht anders möglich, ein Telegramm zuzustellen.
Ich wollte gerade sagen, weißt du, aus heutiger Sicht so, wenn du halt dir vorstellst auf dem Schiff, na gut, bist du auf dem Schiff, das Ding fährt natürlich irgendwann. Aber ich glaube, Bernhard hat es auch schon erzählt, so, du musst halt ab und zu mal hochgucken und kannst du auch mal lesen oder so.
Ja.
Aber heutzutage würdest du ja das Handy zücken, würdest halt deine E-Mails checken, würdest vielleicht mit dem und dem mal ein bisschen hin und
her schreiben
und chatten.
Damals
und sowas. Was hast du denn gemacht in der ganzen Zeit? Hast du auch so viel gelesen?
Ich meine, vor allem, ich meine, dass man halt irgendwie auch mobil erreichbar war. Musst dir mal vorstellen.
Na, ging ja offensichtlich.
Ja, ja, das ging, aber halt irgendwie, heute kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja, weißt du, so, was macht man halt, wenn das Telefon mal zu Hause vergessen bleibt und dann geht man halt irgendwie raus und sagt so, Mist, ja, ich bin jetzt unerreichbar. Weißt du, es gibt halt Mittel und Wege.
Wie komme ich denn jetzt ins nächste
anscheinend
Studio,
haben wir halt all das vergessen.
Das war einfachstes, wie gesagt, im Mittelalter, man war auf dem Schiff, die Strömung hat einem geholfen bei der Talfahrt, bei der Bergfahrt musste eben dann einfach, wurde nicht mehr getreidelt, aber es wurde wenigstens ein Schleppkahn vorweg und man fuhr dann da hoch ein paar Tage, hat dann Steinkohle eingeladen und dann fuhr man zurück nach Magdeburg, hat wieder Salz, die Steinkohle ausgeladen, wieder Salz eingeladen. So.
Hin und her.
Ja, genau.
Und in der Zwischenzeit, sag mal, hast du denn Lieder gesungen oder gelesen?
Ja,
oder?
Gelesen habe ich eine ganze Menge. Ich habe sehr früh schon angefangen zu lesen. In der ersten Klasse hatte ich, glaube ich, schon. Ich hatte zwei ältere Geschwister und habe durch die schneller lesen gelernt,
okay.
Weil es mich neugierig gemacht hat.
Also zwei ältere und zwei jüngere?
Ja, genau, ich bin in der Mitte.
Okay.
Und die haben, oder das war so ein Anreiz, dadurch schneller lesen zu lernen. Mit der ersten Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse hatte ich die gesamte Schulbibliothek durch. Zu Hause hatte mein Vater auch eine schöne Bibliothek und dann sind wir auch in größere Bibliotheken gegangen. Ich habe mir ständig Bücher geholt und habe gelesen. Natürlich Abenteuer oder am Anfang Märchen und Sagen und dann natürlich auch andere Bücher, die mein Vater mir empfohlen hatte. Also ich muss sagen, mit 16 hatte ich schon richtig viele Bücher gelesen.
Und deine Mutter, die war zu Hause, musste sich zwangsläufig um 5 Kinder kümmern.
Ja, sie hat aber auch gearbeitet, zum Teil im Hort. manchmal so als Erzieherin mit, keine Ausgebildete, sondern einfach eine Frau, die wusste, wie es geht mit den Kindern, hat dort mitgeholfen zu kochen oder was weiß ich. Dann hat sie später mal so einen Laden übernommen, wo man so Geräte zur Reparatur abgeben konnte. Hat noch technische Zeichnerin gelernt und hat auch auf dem Schacht mitgearbeitet und technische Zeichnungen angefertigt. Und hatte eine wunderbare Schrift, aber mein Vater noch eine viel bessere. Der war zwar Linkshänder und hat gehämmert, geschraubt, gebohrt, alles mit links gemacht. Ja. Aber geschrieben hat er mit rechts, das war der Zwang in der Schule damals.
Ach was.
Im Dritten Reich und dann später auch im Osten, das weiß ich noch, dass die Linkshänder gezwungen wurden, mit rechts zu schreiben. Und heute ist es natürlich nicht mehr so. Ja, und mein Vater hat eben dann, konnte sehr gut schreiben und zeichnen und malen. Ich auch. Ich habe also dann auf dem Schiff auch manchmal ein bisschen gezeichnet und einen Block genommen, ein paar Skizzen gemacht. Ich habe, natürlich muss man auch einem Schiff das instand halten. Man musste es streichen, Rost abklopfen mit so einem Hämmerchen und so weiter. Man musste neue Taue bereitstellen, neue Augen spleißen, man musste steuern. Dann ist der Schiffsführer eben essen gegangen. Er hat dann nur an gefährlichen Stellen, an Brücken, Durchfahrten, an Begegnungen mit anderen Schiffen. Wenn man noch keine Ahnung hat, hat es der Schiffsführer gemacht. Aber diese langen Strecken, die konnte man auch so immer selbst am Steuer sitzen und hat dann das Schiff gesteuert. Mhm. Und das hat man noch gemacht. Ja, abends kam man dann im Hafen an, dann hat man geguckt oder hat auch irgendwie hat der Dampfer getutet. Mitten in der Wildnis, links und rechts war nichts. Und dann hat man die Anker fallen lassen und hat dann eben Feierabend gehabt. Dann hat man entweder ein Beiboot zu Wasser gelassen und hat dann, ist dann ans Ufer gefahren und hat dann das nächste Dorf geguckt, wo das ist, um noch ein Bierchen zu trinken und vielleicht mal eine Bockwurst zu essen und ist dann dorthin gerannt oder ich bin zumindest
schöne
gerannt.
Schöne Bocki.
Ja, und ja, irgendwie gab es immer was zu tun, aber ich habe auch oft auf dem, ich habe ein bisschen Querflöte gespielt. So verträumt irgendwie.
Musikalisch ist er auch noch.
Hätten wir noch eine Querflöte irgendwo noch schnell besorgen müssen.
Aber ich glaube nicht Querflöte, eine Blockflöte.
Ach,
natürlich.
Blockflöte, Entschuldigung.
Ach so, Blockflöte,
ja,
gut, okay. Ganz einfachste Lieder, Melodien, so romantisch verklärt ein bisschen. Und war immer neidisch, wenn ich am Ufer tagsüber Pärchen sah. Ich dachte, Mann, die haben's gut. Ich habe natürlich auch in manchen Dörfern oder Städten Mädchen kennengelernt, aber ich bin am nächsten Tag wieder weggefahren. Es war nie die Chance, dass man sich dann nochmal wieder sieht. Es war, ich wusste nie, wann bin ich wieder dort. Ich war ein bisschen traurig, dass ich keine Chance hatte, mal so eine dauerhafte Beziehung zu haben.
Aber jetzt sag mal, gerade zu dieser Zeit, ne, wo es ja jetzt noch kein Tinder und sowas gab wie heutzutage, wir sind ja unter uns.
Ja.
Lief denn da auch was, Uwe, so? Oder war das denn, also so wie kann man sich das aus heutiger Sicht, guckt man so zurück und denkt sich so, ja früher unsere Großeltern, die haben sich ja vielleicht dann irgendwie mal gesehen und da haben sie vielleicht mal Händchen gehalten oder vielleicht mal vorsichtig ein Küsschen auf die Wange gedrückt oder sowas.
Nein, nein, das war schon, sage mal, eine Besonderheit in der DDR, dass die Verbote, die in weiten Bereichen galten, der Kunst, bestimmte Literatur, wurde uns vorgesetzt, die quasi dem Arbeiter- und Bauernstaat dienten, beziehungsweise den Interessen der Partei.
Ja.
Das war stalinistisch verseucht, es war diktatorisch. Es gab diese alten Bücher, die Bibliotheken, da gab es natürlich die Weltliteratur. Aber alles, was an moderner Literatur erschien im Westen, wurde nicht gelesen, nicht weil man es nicht wollte unbedingt, sondern die hatten keine Devisen, um diese Tantiemen zu bezahlen, um so ein Buch bei uns zu verlegen. Mhm. Und dann genauso mit der Musik. Deshalb gab es einen Mangel an Musik und man hörte im Westradio, guckte Westfernsehen, um Dinge mitzubekommen, die es in der DDR nicht gab. Mhm. Und das war natürlich der normale Weg, aber kein Problem. Aber wenn ich auf Schifffahrt unterwegs war, ich fuhr ja dann auf anderen Schiffen auch noch die Spree entlang, die Oder entlang, besonderes Erlebnis. Ich hatte in Rüdersdorf Kalkstein eingeladen, ein Motorschiff. Das Motorschiff musste dann durch Berlin durchfahren. Und dann musste das Schiff aber durch West-Berlin durch. Und da hat man aber nicht jeden hingelassen. Und mich nicht. Und viele nicht.
Warum nicht?
Weil die Grenze doch noch war. Die Mauer war.
Ja, aber das klingt so wie, also mir, manche schon, aber dich nicht. Und warum ausgerechnet dich nicht?
Es gab für diese Route durch West-Berlin durch ältere Herren, die ein Parteibuch hatten und natürlich einen Pass. Mhm. Wir fuhren mit dem Schiff bis zum Marx-Engels-Platz, legten dort an. Dann kamen diese drei älteren Herren. Wir schnappten unsere Klamotten, fuhren mit der S-Bahn nach Henningsdorf Und die alten drei Herren fuhren das Schiff durch West-Berlin durch und die Havel hoch bis nach Henningsdorf. Dort haben wir das Schiff wieder in Empfang genommen und sind dann den sogenannten Friedenskanal nordwestlich von West-Berlin entlang im Ostteil nach Potsdam gefahren und dann den Mittellandkanal nach Magdeburg.
Aber die haben dich nicht gelassen, weil denen dein Gesicht nicht gepasst hat? Oder?
Nein, wer durfte denn in der DDR in den Westen fahren? Wer durfte, hat denn einen Pass bekommen?
Okay, die Gefahr war zu groß, dass man...
Ja, das hat man einfach, das ist klar, die Fluchtgefahr. Und bei mir war es auch so, dass ich 1971 kam meine Schwester in den Knast, weil von ihrer Freundin ein Freund war abgehauen. Und sie hat es gewusst angeblich und dann hat man sie verhaftet und in U-Haft gesteckt für viele Monate. Und dann hat man sie verurteilt wegen... Republikflucht wegen geplanter, was nicht stimmte, aber man musste sie nach 11 Monaten U-Haft ja verurteilen. Man hatte dann hat man sie eben verurteilt. Wir hatten diesen Vogel als Anwalt, der hat auch Freispruch plädiert, aber sie wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, ist aber dann 1972 abgeschoben worden in den Westen aus dem Knast heraus. Sie hat gesagt, sie würde auch gehen und dann wurde das, also mit ihrem Einverständnis, wurde sie nach Westdeutschland gekarrt. Da hatten wir einen Onkel. Und von da an durfte ich dann sowieso nicht mehr zur See fahren. Das war mein großer Traum. Ich war plötzlich futsch, weil ich habe mich dann beworben. Dann haben die geschrieben, aus kadertechnischen Gründen können wir Ihre Bewerbung leider nicht weiter bearbeiten.
Boah, ist das brutal.
Kadertechnisch?
Kader. Ach so, okay. Kader.
Weil der Freund deiner Schwester abgehauen ist.
Ja, und von
durfte die ganze praktisch Schwiegerfamilie...
Ja, sippenhaft.
Ja.
Die Gefahr war dann, wenn man Westverwandtschaft hatte, dass dann der Anreiz, drüben zu bleiben, viel größer war natürlich. Mhm. Also schon ein sehr seltsames
Heftig,
System.
Oder? Also immer wenn so ein Traum...
Und dann kamst du dann unter diesen Umständen dazu zum Schauspiel, oder?
Nein, ich habe Binnenschiffer zu Ende gelernt, bin Bootsmann geworden, habe bis Oktober 1972 auf dem Schiff gearbeitet und musste dann am 1. oder 2. November zum Militär wurde ich eingezogen, zum Grundwehrdienst.
Mhm.
Und dann wurde ich nach Brandenburg, kam ich zu den Pionieren, die quasi so verschiedene technischen Dinge beim Militär machen, Brücken bauen, Minen legen, Minen
räumen,
alles mögliche. Und ich war bei den Pontons oder Ponton-Pionieren. Das waren so eine großen Pontons auf den LKWs. Die wurden fuhren rückwärts ran, die LKWs. Dann wurden die Pontons reingeschmissen. Die klappten dann auf. Dann wurden die zusammengefügt und dann konnte man eine Brücke bauen oder eine Fähre. Und ich war Bugsierbootführer, weil ich natürlich Binnenschiffer war. Mhm. Kannte ich mich mit den Bedingungen der Strömung in der Elbe, die ganz seltsam ist und ganz merkwürdig. Aber durch meine Erfahrung war ich natürlich prädestiniert.
Mit 19, 21?
Ja, 19. Ich hatte so eine Unteroffiziersstelle, bin aber Gefreiter geblieben. Mhm. Ich wollte kein Unteroffizier sein.
Musst du mal überlegen, ey. Heutzutage die Kids, ey, da willst du Abi machen und sowas. Ja, mit 19 bist du noch nicht fertig. Meistens dann mit 20, 21, je nachdem. Mhm. Selten mit 19. Und da hattest du schon deine Ausbildung fertig, warst schon berufstätig als Matrose unterwegs.
Ja.
Dann danach erst zur Armee. Pontons, glaube ich, werden ja heutzutage auch immer noch genau auf die gleiche Art fast auf die gleiche Art benutzt und zum Rückenbau. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, Armee, da klingelt was bei mir. Wir haben mal drüber gesprochen auf einer Party, wo wir beide, ich glaube, ziemlich gut einen Tee hatten, aber du hast mir deine Militärzeit erzählt. Und das muss, glaube ich, ziemlich lustig gewesen sein, oder? Die mochten dich, was war denn da? Irgendwas war erst hart, glaube ich, und dann lief es aber richtig gut. Oder war das
ja,
so?
Ja, Militär war natürlich eine große Erfahrung, die mein Leben, mein weiteres Leben, ganz stark geprägt hat. Aber nicht zum Vorteil der Menschen, mit denen ich zusammen war. Also es war klar, es gibt eine Gewaltenteilung beim Militär, auch in der Form, dass die Offiziere, je höher sie sind, haben das Sagen, die geben die Befehle aus, die müssen befolgt werden. Dem kann man sich unterordnen, muss man sich auch, kein Problem. Dann die körperliche Ertüchtigung, Liegestütze machen, Gewichtheben, Frühsport, Gewaltmärsche, Sturmbahn hoch und runter. Das war für mich eine große Freude, diese körperliche Belastung, mich auszuprobieren. Wie schaffe ich das? Ich war einer der Besten, was die Sturmbahn anging, was so 15 Kilometer Rennen durch den Wald marschieren. Das hat mir Spaß gemacht. Da hatte ich eine richtige Erfüllung. Wir mussten dann durch so einen Sumpf durch, wo man früher, da machen wir lieber an der Seite lang, sonst macht man sich ganz schmutzig. kein Problem. Durch den Sumpf durch, sich dreckig machen ohne Ende, weil nach der Übung konnte man die Klamotten einfach beim Wäschebullen abgeben und bekam neue Uniformen. Es hat keiner gemeckert, dass man sich schmutzig gemacht hatte. Es war wunderbar, endlich mal richtig durch den Sumpf durch.
Sandkasten.
Und ja, richtig so ein Spiel. Das hat mir Spaß gemacht. Aber die Soldaten untereinander waren das Übelste und das Schrecklichste, was ich erfahren habe. Es gab immer so eine 18 Monate war die Wehrzeit, ja, die Dienstzeit. Und immer nach einem halben Jahr kamen neue. Das heißt, wer im dritten Halbjahr war, wurde nach dem dritten Halbjahr entlassen. Die EKs, Entlassungskandidaten,
ja,
die wurden entlassen. Dann kamen die Neuen. Die Neuen waren die Pisser. Es waren die, was weiß ich, furchtbare Namen bekamen die Neuen. Die Mittleren waren die Vize, die im zweiten Halbjahr waren. Und die letzten waren dann wieder die EKs. Und die haben dann Druck ausgeübt, die Vize und die EKs. Die EKs auf die Vize und die Vize dann auf die Neuen, auf die Pisser. Die sollten dann immer die Stuben sauber machen, Toiletten sauber machen und sollten auch zur Belustigung dienen und sollten dann auf den Tisch steigen, ein Lied singen oder irgendwelches absurdes, völlig dämliches Zeug. Wir hatten so eine Viermann-Zimmer, das war mein Glück. Und dann kamen die rein zu mir, diese EKs und Vize, und wollten, dass ich auf den Tisch steige und ein Lied singe. Ich sagte, nee, mache ich nicht. Ich kam von der Binnenschifffahrt, hatte ich ja erzählt. Und da gab es einige Schlägereien. Ich hatte meine Lektion gelernt und wusste, wie es geht und habe mich natürlich dementsprechend gewehrt. Die konnten auch nicht so richtig an mich ran. Also hat man Tricks versucht und hat aus dem Papierkorb, meinetwegen meinen Fahrschein vom letzten Urlaub, wo ich nach Gera fuhr, da wohnte ich mittlerweile, und hat den dann draußen aus dem Fenster raus ins Revier geworfen, beziehungsweise die sind zum Spieß, der für die Ordnung der Kompanie, ja, verantwortlich war, haben gesagt, der Jelinek hat seinen Papierkorb aus dem Fenster gekippt, hier ist sein Ticket. Und dann musste ich ein Vierteljahr das Klo jeden Morgen sauber machen, zur Strafe. Mhm. Die haben mich nicht gekriegt. Das Klo war sauber wie sonst nie. Ich bin jeden Morgen da rein voller Ehrgeiz und habe es geputzt. Es war sauber. Aber ich habe die angeguckt und habe sie angelächelt. Sie hätten mich nicht klein gekriegt. Und so haben sie auch nicht geschafft. Dieser Druck der Soldaten untereinander. Jetzt habe ich den Neuen, die kamen, immer geholfen. Ich habe gesagt, pass auf, wenn was ist, sag mir Bescheid. Und ich habe die unterstützt, gerade die Schwachen, die es gab. Vielleicht dazu noch etwas. Da gab es auch einen Bettnässer. Der wurde aber richtig rund gemacht, der arme Kerl. Ich war nämlich auch bis zum 11. Lebensjahr Bettnässer, mhm, und habe Schikanen erlebt, okay, ohne Ende. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn man quasi nicht ganz richtig tickt, wenn man etwas anders ist als die anderen, was man da ertragen muss. Und das ist so verinnerlicht in mir, dass ich heute noch so hilfsbereit bin, jeden, der schwächer ist, männlich, weiblich, Kinder, erwachsen, alt, jung, völlig egal. Mhm. Ich habe ein Gespür und denk, wow, dem musst du jetzt helfen, da musst du beispringen. Egal wobei, Arbeit, S-Bahn, Straße, egal wie. Ich bin höflich, weil ich denke, ah, der hat vielleicht gerade ein Problem, dem helfe ich. Mhm. Mach. Und irgendwie ist das so durch meine Bettnässerei. Und das beim Militär, wie der dort fertig gemacht wurde, dem habe ich geholfen, soweit es ging. Dann wurden die EKs entlassen. Ich wurde Vize. Und mit mir, denen ich geholfen habe, wurden Vize. Und was machten die? Mit den Neuen machten sie dasselbe, wie vorher die anderen mit ihnen machen wollten oder gemacht haben, soweit ich sie nicht unterstützen konnte. Nee. Schrecklich. Das war eine Erfahrung, wo ich dachte, wie ist denn der Mensch drauf? Und die Offiziere, ja, ich durfte vom Kompaniechef die Kinder betreuen, weil ich konnte gut zeichnen. Ich war in meiner Art und Weise Soldat zu sein, ja, nicht für das System an sich, sondern der Spaß, dass ich gut rennen konnte, gut klettern konnte, gut so abenteuerlich, romantisch verklärt für mich. Völlig doof für manche. Für mich war es eine Freude. Und das hat man gespürt wahrscheinlich, oder die Offiziere. Ich habe kaum Stress gehabt von Seiten der Ableutnant und Oberst und so weiter. Die waren fast per Du. Ich habe mit denen keine Probleme gehabt. Ich musste die Aufträge erfüllen, den Befehl erfüllen. Und habe auch manchmal, wenn es Stress gab, Dienst nach Vorschrift gemacht. Dann kannst du den ganzen Laden flachlegen. Wenn du 4 Schritte, bevor der Offizier kommt, musst du deine Hand rechts hochreißen zur Begrüßung. Und musst dann den Blick zu ihm wenden, an dem vorbeilaufen, bis 1,5 Meter danach. Mhm. Und der muss es aber auch machen. Da habe ich mich natürlich immer beschwert. Ja, der Nazi hat seine Begrüßung nicht richtig gemacht. Der hat ja, aber die Soldaten untereinander, das war die absolute Hölle.
Meine, für mich erklärt sich jetzt eine Sache im Atelier. Du machst ja bei Ensembleaufnahmen ja immer noch mit.
Du nimmst es vorweg, Adam. Ja, ja.
Sehr couragiert, engagiert. Und wenn man dich dann halt irgendwie dabei beobachtet, wie du mit Kollegen, die halt neu hinzukommen, so hilfsbereit wie du bist, ja, so erklärt sich das dann für mich, warum du so engagiert bist und halt immer versuchst, die Leute da zu unterstützen und denen zuvorkommst.
Das ist Teil dieser Prägung, wahrscheinlich.
Absolut.
Und ich der großen Familien natürlich, in der ich groß geworden bin, mit den Familien, Kindern im Haus. Das war immer wichtig, ganz viele Leute um mich rum und gemeinsam was machen. Und mein Vater hat mir immer, wenn es so einen Wandertag gab oder irgendein, ja, so ein Ferien, wo wir als Kinder mal hinfahren durften, mir immer eine große Tasche mitgegeben, mit einer Schnur, mit ein paar Nägeln, mit zum Nageln hätte man einen Stein nehmen können, um irgendwo einen Nagel reinzukloppen. Ich hatte Pflaster mit dabei, ich hatte Verbandspäckchen mit dabei. Ich hatte immer ein paar Bonbons irgendwie von meinem Vater mit dabei.
Erfahrung aus dem Schacht.
Ah, und die Bonbons kommen halt auch von dem Vater.
Von meinem Vater, ja. Die Süßigkeiten.
So, pass auf, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, pass auf, um es kurz schon mal einmal vorwegzunehmen. Der Uwe macht neben vielen Rollen und natürlich auch Arbeit vor der Kamera, auf der Bühne etc. im Synchron ganz, ganz viel Ensemble. Ensemble heißt, das sind kleinere Rollen, das sind größer zusammengefasste Gruppen teilweise, die ja in jedem Film, wo nicht nur zwei Personen drin sind, zu hören sind. Und wenn man, so wie ich damals als junger Kollege, dazukommt und anfängt, auch vor dem Mikrofon zu stehen, dann weiß man ja am Anfang erstmal nicht so richtig, wohin und warum überhaupt und was muss ich jetzt machen. Und da kann ich Adam nur recht geben und das nur bestätigen. Ich habe das auch erlebt, dass ich immer froh war, wenn ein Uwe in der Nähe war, beziehungsweise der Uwe in der Nähe war. Ich glaube, so werden heute von Seiten der Aufnahmeleiter auch immer noch Mengen sehr bedacht gewählt, wenn es Möglichkeit, wenn viele neue Kollegen dabei sind und die Möglichkeit besteht, den Uwe dazu zu holen, dann wird das gemacht, weil der Uwe halt wirklich einen da sehr unterstützt und immer guckt, immer mal so ein paar Sachen steckt, immer mal guckt und sagt mal, hier, stell dich mal so hin, jetzt machst du das mal so oder überleg dir mal was jetzt, was du sagst schon mal vorher und jetzt schlägst du schon mal für den nächsten Kollegen die Seite auf oder auch mal eins zur Seite nimmt und sagt, das darfst du nicht machen, das ist respektlos, das, so verhalten wir uns hier nicht und so weiter und so fort. Das heißt, der Uwe hat auch mir und vielen anderen jungen Kollegen in dieser Branche wirklich viel geholfen damals und viel erklärt und den Weg wesentlich erleichtert und etwas geebnet.
Es gibt einen ganz egoistischen Grund.
Dann konntest du früher nach Hause.
Nein, das könnte vielleicht noch sekundär sein. Primär mein Wissen weiterzugeben. Kann es denn schöner sein, wenn man stirbt und sein Wissen nicht weitergegeben hat, bleibt nichts. Aber ich wollte alles, was ich gelernt habe, was mir beigebracht wurde von älteren Kollegen und was ich selbst an Erfahrungen und Erkenntnissen hatte, das weiterzugeben, ganz unterschiedlich. Psychologe sein, zu sagen, was ist die mit der Frau los? Die ist so introvertiert. Mit ihren Witz machen, den Spaß machen, sie heranführen. Diese Erfahrungen, die muss man doch einfach weitergeben. Die muss man doch, kann man doch nicht für sich behalten.
Absolut.
Also,
absolut.
Aus diesem Grund.
Ich glaube, du warst ein ziemlicher Frauenheld, oder Uwe? Kann man das so sagen? Beziehungsweise bist, Verzeihung. Will ich
aber nicht. Sie haben mich nicht alle rumgekriegt.
Ach, ja. die Damenwelt, viele der Kolleginnen oder Damen, die den Uwe jetzt hören, werden vielleicht sagen, ach ja, mein Uwe.
Ja, aber man muss schön ja auch eine Sache klarstellen. Also der Uwe ist ja nicht nur zu Kolleginnen so nett im Arbeitsbereich. Ja,
natürlich nicht.
Also das, nicht, dass das da halt missverstanden wird.
Nein,
also.
Wir haben uns auch sehr gut verstanden, nicht wahr?
Egal, ob heterosexuell, schwul, weiblich oder männlich, jung oder alt, das Bemühen, zu allen einen respektvollen Umgang, mit allen einen respektvollen Umgang zu haben, ist mir höchster Anspruch.
Und war denn schon so während der Armee oder davor für dich irgendwann mal klar, dass du den Beruf des Schauspielers ergreifen möchtest?
Nie. Ich hatte damit gar nichts am Hut. Ich wollte Ja, zur See fahren, dann wurde das nicht mehr genehmigt, dann bin ich zum Militär und während des Militärs habe ich mir überlegt, was mache ich, wenn ich rauskomme, wenn ich entlassen werde. Dann bin ich wieder nach Gera zurück, habe mir da eine Wohnung gesucht, da lebten auch meine Geschwister und meine Eltern, außer meiner älteren Schwester, die lebte ja schon im Westen. Und ich dachte, ich werde, da sie an der Kunsthochschule in Ostberlin studierte, in Weißensee, hatte ich sie oft besucht während ihres Studiums und hatte Kontakt mit anderen Fachbereichen. Sie hat sich für Mode und Grafik interessiert. Dann war ein Freund dabei, der hat sich für Bühnenbild interessiert. Und den habe ich häufig besucht und der hat sich auch für Indianerkultur interessiert. Das habe ich natürlich auch durch mein Lesen von Karl May und von natürlich den ostdeutschen Verlagen, die herausgegeben wurden über Indianer oder alte Geschichten noch vor Karl May, Tecumseh oder was weiß ich. Habe ich mich auch damit beschäftigt. Ich habe mich schon als Jugendlicher selbst Mokassins gebastelt. So Franzentaschen, das passt in die Hippie-Zeit. Wunderbar. Ich war so der Indianer der Hippies oder wie auch immer. Und dann, der konnte noch viel bessere Sachen bauen. Mit Glaskügelchen, richtig wie die Indianer, besticken und mit Federschmuck. Er hatte einen Zugang zum Berliner Tiergarten und durfte da in die große Voliere, wo die Geier und Adler waren. Und da hat er mich mitgenommen mit einem Stock in der Hand, damit die nicht auf einem landen können, sind wir in die Volieren und haben die Federn, die bei der Mauser ausgefallen sind, eingesammelt. Sowohl von verschiedenen Adlerarten oder Greifvögeln im Allgemeinen, also auch Geier. Oder ja, die haben wir gesammelt. Flaum lag überall rum, den man mitnehmen konnte, um dann in diese großen Federgebinde den Flaum oben noch mit reinzumachen. Also ich wollte Bühnenbildner werden. Der musste zeichnen können, malen können und musste basteln können. Entwurf des Bühnenbildes, Kostüme, mit verschiedenen Materialien arbeiten. Und da ich gerne zeichnete und sehr gut zeichnen kann und auch gemalt habe und viele in der Schule Wettbewerbe gewonnen habe, auch im Geräteturnen war ich sehr gut.
Gab es eigentlich jetzt irgendwas, wo du nicht gut warst?
Nein, doch, jede Menge, jede Menge. Aber das hat mir Spaß gemacht. Und ich dachte, ich werde Bühnenbildner. Ja. Habe mich erkundigt und ich wusste, ich brauche das Abitur dafür. Also in Gera am Theater angefangen, als Kulissenschieber. 2 Jahre lang Abendschule gemacht, Abitur mit 2 bestanden. Wunderbar. Aber in der Zwischenzeit habe ich gelernt, was es heißt, in der Praxis Bühnenbildner zu sein. Du machst die Entwürfe, du hast Ideen für tolle Kostüme mit Leder, mit feinsten Stoffen oder irgendwas. Das gab's nicht. Es war ein Mangel. Und die mussten improvisieren. Natürlich gab's auch tolle Kostüme mit improvisierten Sachen. Genauso das Holz für die Kulissen oder der Stoff für die Kulissen. Es war alles sehr, sehr begrenzt da vorhanden. Die wirtschaftliche Schwäche war auch am Theater zu spüren, der DDR. Und es musste improvisiert werden. Dann wurden eben die alten Bühnenbilder zerlegt, die Kulissen, um die Latten wiederzukriegen und den Stoff vielleicht nochmal umdrehen, von der anderen Seite bemalen. Also, aber ich dachte, nee. Und ja, und dann war auch das, die Stücke, die die dort aufführten, ach, es war so grässlich. Ich dachte, was so ein, alles so künstlich. Es klang alles so hohl. Und dann musste man denen, wenn die mal so 10 Stufen hochgehen sollten, noch ein Geländer ranbauen, damit die nicht runterfallen. So ein Quatsch für mich. Ich habe mit meinen Kumpels über den Kulissenschiebern, wir sind dann an Seilen, die vom Boden oben herkamen, haben uns über die Bühne geschwungen und haben Blödsinn gemacht. Klar.
Und die blöden Schauspieler haben nicht auf die Reihe gekriegt.
Richtig. Und ich durfte dann auch als Statist natürlich mitmachen. Ja. Der Mann von La Mancha, das spielt im Knast.
In Gera.
In Gera.
Alles in Gera.
Und hab dann mit so einem Seil über die Bühne, von einer Gefängniswand zur anderen und runter und hoch. Ich war das Wildschwein in das tapfere Schneiderlein, der dann in diesen, ein schweres Kostüm, ich hatte immer blaue Stellen am Kopf, weil es ein sauschweres Schädel war von diesem Wildschwein. Ich habe das Wildschwein gespielt und natürlich
andere. Wann war das dann? Das war
Ende der 70er? Ende der 70er? 73, 74 kam ich vom Militär zurück.
Ja.
Warte mal. Nee, ja, genau. Das war dann im Mai, ab Mai 74 habe ich in Gera am Theater angefangen. Okay. Und im September dann die Abendschule. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat sich ein Freund von mir, ein Kulissenschieber, der ist nach Berlin gezogen plötzlich. Und kam dann wieder und sagte, ich habe mich beworben an der Schauspielschule. Willst du nicht mitmachen? Ich dachte, ach, das wird doch nicht so ein Quatsch. Außerdem ja, nicht so richtig Lust. Mit einer Bulgarin habe ich zusammen gelebt, eine Tänzerin vom Theater in Gera. Und war auch ein Jahr verheiratet, gebe ich zu.
Ich hörte, Tänzerinnen sollen sehr attraktive Damen sein.
Auch Nicht-Tänzerinnen können sehr attraktiv sein.
Ja, natürlich.
Es gibt also, so wie du attraktiv bist und Adam sehr attraktiv ist, gibt es also, darum ging es nicht. Es war der Reiz einer Bulgarin, die erstmal damit hinzufahren. Ich war vorher ein paar Mal getrennt nach Bulgarien und Rumänien, als Schüler schon, mit Erwachsenen und habe dort die Küche kennengelernt. Als Binnenschiffer musste ich selbst kochen lernen. Ich habe meiner Mutter als Kind immer geholfen in der Küche, weil es immer was zu naschen gab. Töpfe auslecken, ausleeren, mit dem Finger nochmal den Puddingtopf, die Streusel ein bisschen naschen, beim Weißkohl den Kriebsch, wie wir sagten, den konnte ich wegnaschen. Eine rohe Kartoffel, eine Mohrrübe oder ein Stück, konnte ich mir mopsen, da hatte immer was zu essen. Und so habe ich kochen gelernt.
Ja.
Und habe dann natürlich über die Bulgaren, beziehungsweise beim Trempen, privat gewohnt und habe da die wunderbarsten Gerichte kennengelernt, die ich heute noch mache. Aus Auberginen, mit Tomaten, mit allem möglichen.
Uwe ist nebenbei gesagt wirklich ein guter Koch. Ich hab Wildschweinbuletten von Uwe zum Beispiel gegessen. Die waren wirklich großartig. Ich meine, gut, zu dem Wild und sowas, da kommen wir nachher auch noch. Das ist auch nochmal eine Extra-Story. Du hast gerade gesagt, dass du gerade wirklich Schwierigkeiten hast mit dem Geschmack und das nicht wegen, nicht wegen Corona, sondern weil du richtig blöde gestürzt bist vor einem Jahr und da einen Schädelbasisbruch erlitten hast.
Richtig, das klingt furchtbar. Ja. Wir waren alle
schockiert.
Alle hatten Angst um mich.
Ja, ja. Alle hatten Angst
um mich. Das war schön, herrlich. Aber mir ging's gut. Ja. Ich hatte nichts weiter. Ich war durch einen Schwindel, eine sogenannte Synkope, sagt der Mediziner. Ich bin ins Wohnzimmer gekommen, meine Frau sagte, du bist reingekommen, hast gesagt, der Drucker geht nicht. Und dann hörte es den Knall, drehte sich um und ich lag vor dem Kamin und war mit meiner rechten Oberkopfhälfte an eine Kante des Kamins gestoßen und lag bewusstlos vor dem Kamin. Aber nur ein paar Sekunden, wie es typisch ist für eine Synkope. Und die tätschelte mich, kam wieder zu mir und ich sagte, was war das denn jetzt, wo bin ich? Ach, ich lieg vor dem Kamin, bin aufgestanden und mir ging's gut, es hat nichts geblutet, es hat nichts wehgetan, mir war ihm schwindlig geworden und die Augen, mir wurde schwarz vor Augen und ich bin gefallen. Mhm. Ja, dann habe ich meine Arbeit weitergemacht, habe irgendwas ausdrucken lassen und es ging wieder der Drucker. Nach einer Stunde hatte ich eine Beule, wo ungefähr der Scheitel sitzen würde, auf der rechten Kopfhälfte. Eine kleine Beule, 2 Zentimeter lang, 1/2 Zentimeter hoch, nichts weiter, kein Blut, gar nichts. Nach 2 Stunden dachte ich habe Wasser im Ohr und höre nichts mehr, wenn sie gesprochen hat oder ich dachte immer, das klingt komisch, also bin ich ins Bad, habe versucht, mein Ohr zu säubern, wie wenn man nach dem Duschen manchmal so springt, damit das Wasser rausgeht. So hörte sich das an. Und dann sprach ich selbst mit meiner Frau und ich dachte, wow, wie klingt denn deine Stimme? Die hörte sich an, als würde sie aus einem plärrenden Lautsprecher kommen, weil die gesamte rechte Kopfhälfte der Knochen des Schädels wie ein Resonanzkörper wirkte. Ich dachte, das ist ja komisch. Ah ja. Meine Arbeit zu Ende gemacht, noch ein bisschen Fernsehen geguckt, Mitternacht ins Bett, sitze auf der Bettkante, musste einmal husten und plötzlich lief mir eine klare Flüssigkeit aus der Nase. Denk, was ist das denn? Tränenflüssigkeit? Nee, so viel doch nicht aus der Nase. Gehirnwasser? Nee. Umgedreht, hingelegt, geschlafen. Nächsten Morgen aufgestanden, mich gewaschen, gehustet am Waschbecken. Da lief mir wieder diese glasklare Flüssigkeit raus. Ich sag zu meiner Frau, ich geh mal schnell zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, ich hab hier ein Problem. Und bin dorthin, die Praxis rappelvoll, ich hab 2 Stunden gewartet. Ich kam nicht dran, ich musste aber gehen, weil ich einen Synchrontermin hatte. Ich bin ins Atelier gefahren, hatte dort eine Rolle, hab die gesprochen. Und dann fragte mich die Regisseurin, Uwe, machst du noch ein bisschen Menge mit? Wir müssen da noch so im Hintergrund so einen Wrestling-Kampf, da wird furchtbar geschrien und du kannst das doch so gut. Ich sag, klar. Stell mich da rein, in die Menge, in die letzte Reihe, fang an zu schreien. Und bei jedem Schrei lief mir dieses Wasser aus der Nase. Und da habe ich ein Taschentuch genommen, habe das noch ein bisschen abgedeckt, noch ein paar Schreie mitgemacht. Aber dann dachte ich, nee, das hört dann gar nicht mehr auf. habe mich entschuldigt bei der Regisseurin, sage, ich muss sofort zum Arzt. Bin ins Behring-Krankenhaus gefahren, ich sage, guten Tag, Aufnahme. Ich habe wahrscheinlich hier ein Problem, ich habe wahrscheinlich, hier läuft Gehirnflüssigkeit aus meiner Nase. Ja, dann sind Sie hier falsch, wir haben keinen Hals-Nasen-Ohrenarzt hier, wir haben keinen Neurologen hier, wir haben nur einen Orthopäden. Ich sage, der kann mir nicht helfen. Bin ich wieder in die Praxis, habe der Schwester gezeigt, sage, gucken Sie mal, habe gehustet. Und dann lief mir das Zeug raus und die hat gesagt, Moment, ich hol die Ärztin. Hat die Ärztin geholt, die Ärztin sofort Untersuchung gemacht, drum telefoniert. Gesagt, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ich sage, das geht
da
aber
nicht. Ja gerade.
Ja, aber das Beste in Berlin, was Hals-Nasen-Ohrenärzte angeht, St. Luisen-Krankenhaus, die haben international, sind die richtig renommiert, die sind gut vernetzt international. Mit der Charité werden die Studenten ausgebildet von Professoren, die dort praktisch tätig sind. So, ich sage, aber ich kann nicht, ich muss noch mal nach Hause. Ich hatte nämlich 15 Kilo Wildschwein in meinem Räucherofen zu hängen und der musste versorgt werden. Ich sage, ich muss sofort nach Hause meiner Frau Bescheid sagen, wie das geht. Dann kann ich ins Krankenhaus. Und da hat die noch mal mit dem Chef der Hals-Nasen-Ohrenabteilung telefoniert. Da meinte er, ja, wenn er Kopfschmerzen hat, wenn er irgendwas hat, seinen Gesundheitszustand, irgendwas sich verändert, soll er sofort kommen. Ansonsten reicht es dann morgen früh. Aha. Dann bin ich am nächsten Tag, bin ich nach Hause, habe meiner Frau alles erklärt mit dem Räuchern, bin dann in die Klinik und dann wurde ich untersucht und tatsächlich ein Schädelbasisbruch, das Innenohr war eingerissen und die Hirnhaut geplatzt, hinten am Felsenbein, wo es zum Innenohr geht und das ist dann die Gehirnflüssigkeit in das Ohr gelaufen, in das Innenohr rein. Dadurch hatte ich immer das Gefühl, ich habe Wasser im Ohr, war ja auch, aber Gehirnflüssigkeit, Liquor. Und dann konnte ich natürlich durch die Eustachsche Röhre, die ist ja mit der Nase verbunden, konnte dann das Gehirnwasser aus dem Innenohr über die Eustachsche Röhre aus der Nase laufen.
Und nebenbei kann man aber halt auch noch ein bisschen arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt nicht noch ein Wildschwein räuchern könnte und mal ein paar Menge Takes sprechen könnte.
Ich habe dort richtig im Krankenhaus 3 Wochen den Schwestern alle Arbeit abgenommen, von denen ich den Hut ziehe, was die für eine Verantwortung haben und wie schwer das Personal im Krankenhaus arbeiten muss. Den ungemütlichen Patienten, die alle Schmerzen haben, die nach Hause wollen. Sie müssen sich trotzdem mit großer Freundlichkeit um die kümmern. Es ist eine Strafe manchmal bei manchen Patienten, die wirklich, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Kann man nur sagen, da kann man ruhig mal klatschen, ne?
Ja, also ich habe dort den Leuten geholfen, die mit auf meinem Zimmer, auf anderen Zimmern waren, die im Rollstuhl saßen, habe sie runtergefahren zum Rauchen. Ich habe sie zurückgebracht, ich habe ihnen Schuhe angezogen, ich habe ihnen Getränke gebracht, ich habe ihnen irgendwelche Wünsche erfüllt und Süßigkeiten verteilt.
Wir haben auch von dir
gerade apropos, eben, wo sind denn die Wodka-Pralinen?
Ich habe die Wodka-Pralinen habe ich in den Kühlschrank getan, damit der Wodka auch schön kalt ist. Aber du kannst sie natürlich gerne mal rausholen. Möchtest du oder darf ich?
Hier bei uns drin,
ja,
hier?
Ja,
ja, mach ich schon, ja? Die
mal. Machst du?
Ja.
Okay.
Der Nachteil im Kühlschrank, die aufzubewahren ist, dass sich Kondenswasser bildet an der Folie, mit der die eingeschlagen sind, und dann wird die äußere Schicht klebrig, wenn sie wieder warm werden, weil dann die Flüssigkeit außen dran ist.
Aber wir müssen sie schnell essen.
Nö.
Wenn wir sie jetzt schnell auswickeln, dann werden sie ja gar nicht erst
warm. Ach so,
ja.
Also
man kann ja gar nicht
aufwickeln, im Mund fallen lassen und dann gar nicht berühren.
Perfekt.
Und dann.
Aber um darauf zurückzukommen, du hast jetzt durch diesen Schädelbasisbruch jetzt eine Menge an deinem Geschmack eingebüßt, meintest du gerade zu mir, wa?
Ja, ich habe irgendwie im Februar, da ich ja zu Hause immer koche und so weiter im Abschmecken bin, denke, schmecke ich gar nicht, irgendwie hatte ich ein Problem plötzlich damit. Und dann kam der März und es wurde immer merkwürdiger, dass ich dachte, müssen wir neue Kräuter kaufen, die haben alle keinen Geschmack mehr. Also ich konnte die Ursache gar nicht finden. Und dann kamen natürlich Corona-bedingt die ersten Hinweise. Oh, Corona, Geschmacksverlust, Geruchsverlust, deutliche Hinweise. Ich hatte es aber schon vorher. Da gab es noch gar kein Corona.
Und die Wodka-Pralinen sind eben, wie gesagt, sehr lecker. Vielen Dank.
Ah, die explodieren im Mund, nicht?
Ein Traum.
Herrlich. Und dann bin ich natürlich, habe ich mir überlegt, bin ich mal ins Internet nachgeguckt, Schädelbasisbruch und so weiter. Eine durchaus nicht seltene Erscheinung einer Erkrankung durch einen Schädelbasisbruch, Verlust des Geruchs und des Geschmackssinns oder einer der beiden.
Und du bist dabei mit so wunderbar pragmatisch. Ne? Du sagtest eben so, naja gut, andere verlieren halt ein Bein und andere einen Arm. Ich habe halt nur das in Anführungsstrichen.
Soll ich heulen?
Ja, ich ziehe den Hut vor dir. Wie man damit so umgehen kann, gerade wenn man so gut kocht wie du.
Ja, das mache ich weiter. Ich habe am Sonntag wunderbare Meerrettichsoße gemacht mit Schweinezunge, Hirschzunge, Rehzunge, Dammhirschzunge.
Lecker. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu der Bulgarin. Du hast mit der Bulgarin gewohnt.
Ja, ich verheiratet.
Verheiratet sogar mit ihr. Und bist mit ihr nach Berlin auf die Schauspielschule?
Nein, die war ja in Gera am Ballett.
Ach so.
Und ich bin mit ihr nach Sofia gefahren. Sie war eine sehr gewalttätige Frau. Sie hat mich mit Steinen beworfen, mit Pfannen, mit Schirmen geschlagen.
Viel Temperament in Bulgarien.
Ja, und ich hatte gehofft, das war nämlich im Hinterkopf immer noch, ich wollte dann auch irgendwann in den Westen. Meine Schwester war im Westen, die durfte nicht einreisen. Die hatte eine Sperre von Seiten der DDR. Sie durfte nicht kommen. Es war natürlich sehr traurig, dass plötzlich die Schwester nicht mehr da war. Mein Vater war schwer krank. Er durfte fahren als Rentner. Meine Mutter war noch keine Rentnerin, sie durfte nicht. Und ich dachte, Mensch, vielleicht fahre ich doch in den Westen oder hau irgendwie ab oder irgendwie. Diese Pläne hat mehr oder weniger haben fast alle junge Leute gehabt in der Zeit, wenn man mit jemandem sprach. Es gab auch dann die ersten Ausreiseanträge und es wurde auch dann stattgegeben manchmal. Und ich dachte auch, irgendwie muss ich in den Westen. Das, hier halte ich es nicht mehr aus. Ich hatte Hausdurchsuchung. Heiligabend.
Was?
Ich kam aus Berlin. Es war damals diese Biermann-Geschichte. Ich hatte in Berlin mit ein paar Freunden auch etwas gemacht. Wir hatten an der Volksbühne, war ich Kulissenschieber später. Mhm. Da haben wir ins schwarze Brett einen Zettel gehangen. Petition für Wolf Biermann und so weiter. Und dann Unterschriften natürlich von den Technikern meistens und Tonmeister oder was weiß ich, alle, die im Theater zu tun hatten, haben viele unterschrieben. Der Zettel war natürlich nach kürzester Zeit weg. Dann hatten wir einen Plan mit Dias inmitten in der Vorstellung von dem Scheinwerferraum oben hinten im Zuschauerraum, so Dias mit Plakaten oder mit irgendwas, was zu machen. Das wurde aber, ging nicht. Aber ich fuhr zu Weihnachten nach Gera zu meinen Eltern und meinen Geschwistern und fuhr am 23. eben dahin und kam abends in Gera an, habe noch überlegt, ob ich noch einen Freund treffen will, mit dem ich noch ein Bier trinke. Bin also vom Bahnhof dann durch die Stadt gelaufen irgendwie und am nächsten Tag am Abend noch nach Gera Langenberg, da wohnten meine Eltern, nach Hause gefahren. Mein Bruder Rolf, der jüngere Bruder, wohnte in Gera irgendwo und der wollte am nächsten Tag, also am Heiligabend, auch vorbeikommen. Mithelfen, den Weihnachtsbaum zu schmücken, das eine oder andere, was noch zu tun gab, vorzubereiten. Und er kam vormittags nicht, er war nicht da, dann kam er mittags nicht und dann kam er nachmittags nicht und dann war schon früher Abend, der Heiligabend naht. Ah nee, Quatsch, anders. Mittags rum, meine Mutter und mein Vater waren gerade am Weihnachtsbaum schmücken, klingelt es. Da stehen vier Herren draußen in Anzügen. Guten Tag, mein Name ist Staatsanwalt sowieso und hier sind meine Kollegen sowieso. Wir müssen ein Haus dazu machen. Es geht um ihren Sohn Rolf. Oh, was ist mit Rolf passiert? Wir wussten es nicht. Die kam rein, meine Mutter ist erstmal aufs Sofa zusammengesunken, weil sie hatte ja schon eine Tochter im Knast gehabt. Und es war furchtbar, diese Zeit für meine Mutter.
Bestimmt.
Und jetzt kam die und machten eine mehr oder weniger Hausdurchsuchung wegen meines Bruders Rolf. Ja, dann fanden die nichts, hauten wieder ab und das war's. Am Abend war er immer noch nicht da. Die haben uns auf keine Frage geantwortet.
Du kannst sagen, haben wir dir gesagt, von wegen, wir haben den inhaftiert oder irgendwas?
Nichts, gar nichts. Wir hatten ein Telefon, wir hatten das Glück, ein Telefon zu besitzen. Und mein Vater rief die Polizei und sagte, ja, guten Tag, mein Name ist Jelle. Mein Sohn, wir hatten heute eine Hausdurchsuchung von Kollegen der Kriminalpolizei oder was weiß ich. Und es ging um meinen Sohn Rolf, der ist noch nicht aufgetaucht. Wir wollten wissen, ob er bei Ihnen ist. Wir wissen von nichts, sagte die Polizei. Und er sagte, dann möchte ich meinen Sohn als vermisst melden. Oder wahrscheinlich sogar entführt. Na, warten Sie mal, ich gebe Ihnen mal eine Nummer. Da hat mein Vater eine andere Telefonnummer bekommen. Das war die von der Kriminal- oder Polizei- oder Staatssicherheit. Mhm. Die hatten ja beides, die Stasi. Man rief dort an und fragte nach, was ist hier? Ja, Ihr Sohn Rolf ist bei uns im Gewahrsam, ja. Nein, das können wir Ihnen am Telefon nicht sagen. Aber der wird bald nach Hause kommen. Hm. Und da kam tatsächlich irgendwie 19, 20 Uhr kam er an. Und haben gesagt, was war denn mit dir los? Was ist denn passiert? Ich sagte, ich bin früh um 9, nochmal ein paar Brötchen wollte ich mir holen zum Frühstück. Gehe runter zum Bäcker, komm wieder hoch, ist meine Bude voll mit lauter Männern. Ich sag, was machen Sie denn hier? Na, das fragen wir Sie. Kommen Sie mal her. Handschellen mitnehmen. In eine Villa, wo so Verhöre durchgeführt wurden von der Staatssicherheit. Wurde er mitgenommen, dann musste er, wurde ihm ein Glas hingestellt mit einem Tuch drin. Das musste er sich rausnehmen, musste es sich vorne in die Hose reinstopfen. Zu seinem Geschlechtsteil, wo der stärkste Duft für den Hund, dann der später nachsuchen soll, entsteht. Und dann wieder in das Glas tun, das wurde verschlossen. Folgendes war passiert. Am 23. abends hat mich irgendein IM, ein keine Ahnung wer, beobachtet, dass ich in Gera eine bestimmte Straße lang lief.
Was ist die IM? Oder ja, wer?
Gute Frage. Ein interner Mitarbeiter.
Informeller Mitarbeiter. Das waren die Stasi-Spitzel quasi.
Okay.
Irgendeiner hatte mich gesehen und hat mich aber, wir waren uns sehr ähnlich, mit meinem Bruder Rolf verwechselt. Und hat dann am nächsten Tag hingen in dieser Straße an der Wand Petitionen für Biermann. Mit Schreibmaschine, mit Ormig, so gedruckt.
Okay.
Und hingen dann, wurden verteilt in der Stadt. Und der IM sagte, ich habe den Jelinek gesehen, den Rolf, weil er mich verwechselt hatte. Und darauf sind die zu meinem Bruder in die Wohnung, weil die dachten, der war das. ich hatte dann auch nochmal eine Vorladung, weil ich ja dort lang gelaufen bin. Und ich habe es aber nicht gemacht. Ist egal. Deswegen wurde er dann verhört und so weiter. Und dann konnte man feststellen, er hat nichts damit zu tun. Es gab keine Fingerabdrücke von ihm. Die Hunde haben die Spur nicht gefunden, da wo die Plakate angeklebt waren. Er war unschuldig, der arme Kerl.
Was für eine Zeit, oder?
Ja, toll. Das war ein Abenteuer. Jeden Tag irgendwas.
Naja, wenn du nicht wie deine Schwester irgendwie dann weggesperrt wurde.
Ja, das ist klar. Ich hatte Glück, Nummer. Ja.
Oder wie viele andere Menschen oder auch Kollegen, Kolleginnen von uns ja auch.
In Berlin dann Hausdurchsuchung. Mehrfach Vorladung, Keibelstraße, wo man nie wusste, wo man rauskommt. Ich habe immer so einen riesen Schlüsselbund dabei gehabt, wo die Schlüssel der Reihe nach ein bestimmtes System ergaben.
Ja.
Und ich habe gesagt, pass auf, wenn die mich jetzt nicht mehr rauslassen, dann gibt es einen bestimmten Grund. Wenn ich den erfahre, hänge ich meine Schlüssel so um. Wenn es aus Gründen meiner Schwester ist, wenn es aus Gründen wegen David ist oder dem Westberliner Freund oder irgendwie, dann hänge ich die Schlüssel so, damit ihr denen Bescheid geben könnt, die sollen hier nicht mehr einreisen oder wie auch immer.
Okay.
Aber ich wurde nicht verhaftet. Also ich brauchte das. Aber was wir uns einfallen lassen haben, alles geil.
Und für alle, die mit Biermann nichts anfangen können, das kann man mal nachschlagen oder mal googeln, die Biermann-Affäre.
Ja.
Die Biermann-Ausbürgerung war damals eine ziemlich schlimme Geschichte, dass ein Mensch des Landes verwiesen wird, der eigentlich gar nicht gehen wollte, sondern der eine Art Revolutionär war und zwar gar nicht im schlechten Sinne, sondern wirklich der sehr tolle Lieder geschrieben hat,
ja,
die man sich immer noch gut anhören kann und die natürlich immer eine Aussage hatten, die immer
In ihrem Wahrheitsgehalt heute noch zutreffend sind. Für jede Demokratie, wenn irgendjemand dir Angst macht von der Politik, wenn man dich versuchen will, klein zu machen, zu drücken.
Gibt es ein Lieblingslied von dir, von ihm?
Biermann? Gibt es sicherlich einige Lieder, die ich... Also ich
mag oder eins, was dir gerade so in den Sinn kommt. Das finden wir raus.
Ja.
Müssen wir Alexa fragen.
Und das packen wir dann auf unsere Playlist auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Okay. Gut.
So, wann kam das dann zum Schauspiel?
Das war der Freund. Der meinte von dir irgendwie so, ey, willst du nicht? Und du die hast
Schauspielschule.
Gesagt...
Er ist nach Berlin und sagte, ja, ich ziehe auch nach Berlin. Ja. Habe in Berlin an der Volksbühne angefangen.
Weg von der Bulgarin.
Genau,
und aber warum hat denn die Bulgarin dich versucht, mit der Pfanne und so zu schlagen?
Was hast du denn gemacht?
Eifersucht.
Hast du es verdient?
Unfassbar. Ich könnte euch Geschichten erzählen, das glaubt kein Schwein. Ich hatte von meiner Schwester aus dem Westen eine Uhr geschickt bekommen. Eine sogenannte digitale Anzeige. Was aber nicht heißt digital, wie im heutigen Sinne, sondern es fehlten die Zeiger, sondern da war so ein Spalten, da wurden die Zahlen dargestellt.
Mhm.
Also es war schon eine analoge Uhr, aber mit einem Fenster, wo dann die Uhrzeit angezeigt wurde. So eine digitale Uhr einfach, so nannte man damals, war was ganz Besonderes. Irgendwie hatte ich eine Menge Geld gespart und sie hatte eine blöde Uhr und ich sagte, wollen wir sich eine schöne Uhr kaufen? Wir sind in den nächsten Uhrenladen, Glashütte. Und ich habe mir eine Glashütte Automatik gekauft und sie sich eine Damenuhr, Glashütte. Und dann irgendwann... wieder zu Hause und war dann Streit, wir trugen unsere Uhren. Freunde klingelten bei mir, eine Freundin und ein Freund wollten mich besuchen und wir hatten so ein kleines Fenster, da konnte man runtergucken und den Schlüssel runterwerfen, weil die Haustür verschlossen war. Ich gehe dorthin, schmeiß den Schlüssel runter. In dem Moment kommt meine Frau, die wollte nicht, dass sie kommen, und schlug mir mit einem Schirm über den Kopf. Ich drehte mich um und hielt sie fest. Dabei ging von ihrer Uhr, die sie am Handgelenk trug, das Band kaputt. Oh, Mist. Naja, da war sie stinksauer. Da war aber richtig Dampf. Und dann ging sie ins Wohnzimmer, nahm sie meine Uhr und hat die auf den Boden geworfen, bis sie auch kaputt war. Oh, ich habe die beide zum Uhrmacher gebracht. Nach 3 Wochen bin ich mal vorbei, ich hatte diese Scheine einstecken. Sag ich, sind die Uhren schon fertig? Sie sagte, nee, aber die eine ist schon fertig, das war meine. Ich sag, wunderbar, hab die genommen, bin nach Hause. Und ich sag, Elena, guck mal, meine Uhr ist schon wieder ganz. Wo ist meine Uhr? Ich sag, die ist noch nicht ganz. Und wieso trägst du dann deine Uhr schon? Dann ging sie in das Wohnzimmer, wo eine Schublade war, wo diese Digitaluhr war. Nahm die raus und trat mit ihren Absätzen darauf, bis die völlig zerstört war. Und ja, so war sie.
Es wirkte, als hätte die Frau leichte Aggressionsprobleme gehabt.
Ja, auf jeden Fall bin ich nach Berlin gezogen. Und habe an der Kulissenschieber an der Volksbühne. Und dann war die Frage, bewerbe ich mich oder nicht? Und dann gab es folgendes Problem. Ich war nicht in der FDJ. Ich bin aus gutem Grund in der 8. Klasse nicht in die FDJ eingetreten, weil in meiner Klasse...
Die Freie Deutsche Jugend für alle, die sagen,
ja,
FDJ,
was ist das? Da gab es so ein Lehrjahr, wo man das so Vorbereitung auf die Aufnahme in die FDJ, da gab es viele, die waren Russenhasser, die hassten die Juden, die Polacken und die Tschechen. Und ich habe gesagt, wenn die alle, also alle bestanden diese Prüfung, dann habe ich gesagt, wenn die aufgenommen werden, trete ich nicht ein. Und die wurden alle aufgenommen. Ich sagte, ich ziehe meinen Antrag zurück. Ich trete nicht in die FDJ ein. Trete auch nicht in die deutsch-sowjetische Freundschaft ein. Diese ganzen Organisationen wollte ich nicht mit mir machen lassen. Mhm. Wenn die Menschen, die gegen die Russen, gegen die Polen, gegen alle slawischen Völker und gegen die Juden meckern, weil die haben das natürlich von ihren Eltern, diese 13-, 14-Jährigen, können das nur von den Eltern haben, weil die Russen, die haben, bringen die Kinder um, die fressen den Kitt aus den Fenstern, weil da ein bisschen Leinöl im Kitt ist, damit sie ein bisschen Nahrung haben. Die haben die wirklich, ich mochte die Russen, ich bin zu denen in die Kaserne über den Zaun geklettert, habe mit denen gespielt, habe mich gefreut, mit denen ein paar Wörter Russisch zu lernen. Die haben uns befreit. Für mich war das durch meinen Vater ganz anders. So, dann wollte ich studieren. Wenn man studieren wollte, musste man möglichst genossisch sein, dann hatte man es noch einfacher. Oder 3 Jahre zum Militär gehen, Unteroffizier werden, dann hatte man es noch einfacher. Und wenn man dann noch in der FDJ war, das war Grundvoraussetzung, und meinetwegen im FDGB und in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, dann wurde man sofort aufgenommen. Ich war aber nicht in diesen Organisationen. Und habe dann vorgesprochen, gibt es einen Eignungstest und eine Aufnahmeprüfung. Und bei dem Eignungstest kam dann der Herr Minetti, nachdem ich fertig war, die haben sich auf die Schenkel geschlagen über mein Vorspiel.
Bernhard Minetti?
Die Dozenten und die Studenten, die zugeguckt haben beim Eignungstest.
Ja.
Bernhard Minetti war der Rektor der Hochschule. Damals noch nicht, es war die staatliche Schauspielschule Berlin.
Mhm.
Danach, nachdem ich weggegangen war, wurde es die Busch-Schule.
Mhm.
Und ja, ich wurde dann zu ihm geschickt. Ja, Uwe, also erstmal, was du da vorgespielt hast, das haben wir sehr toll gefunden, sehr schön. Aber ich sehe gerade in deinen Unterlagen, du bist ja gar nicht Mitglied der FDJ. Und du bist nicht im FDGB und nicht in der... Wie geht denn das? Warum denn nicht? Dann habe ich ihm das erklärt, weil so viele Menschen da reingehen, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. Wenn man sich entscheidet, in eine Organisation zu gehen, dann möchte man ein Programm haben, dann möchte man etwas teilen mit anderen. Und da waren Leute drin, die teilten nichts von dem. Die waren einfach nur hasserfüllt auf die slawischen Völker. Später wurden die dann auch die Fidschis, die Vietnamesen, gegen die Priquets, das waren die Schwarzen aus Angola oder aus Kuba. Alle, die wollten sie verprügeln. Es waren für sie alles Abschaum. Furchtbar. Algerier, die alle als Arbeiter in der DDR arbeiten mussten, die wurden, ja, furchtbar. Ein Grund meiner Ausreise, warum ich ausreisen wollte, war dieser Hass auf andere Nationen, auf andere Hautfarben, auf andere Nationalitäten und so weiter.
Du reist von der DDR raus und mit dem Glauben, dass man in ein anderes Land flüchtet, wo halt der Hass nicht existiert. Aber wo wäre denn dieses Land dann gewesen?
Also gemessen an dem, was ich in der DDR erlebt habe, und als ich dann nach West-Berlin in der DDR, da kam noch ein Schwarzer angerannt am Bus und der Fahrer hat gewartet, bis er dran war, kurz vor der Tür, um die Tür dann zuzumachen, um dann weiterzufahren. Also es gab Ausländerfeindlichkeit. Der Hass gegen Andersdenkende, der war schon stark verbreitet und kam von den Eltern, die im Krieg, denen man was weggenommen hatte. Ihr Haus hatte zwar, gehörte ihnen, aber sie hatten nichts davon, weil die Mieten waren bei 20 Mark und so ein Dach zu renovieren kostete 20.000 Mark. Die konnte man mit der Miete gar nicht vereinnahmen und es gab auch kein Material. Sie fühlten sich betrogen von hinten bis vorn. Alle, die etwas besessen hatten, alle Bauern, die ein kleines Stück Land hatten, in die LBG gezwungen wurden. Es gab also da Hass aus Gründen, die die DDR-Politik auch mit verursacht hat, indem sie das Individuum gleichgeschaltet hat, in ihr System, in ihre Diktatur reingezwängt hat und nicht versucht hat, deren Motivation, deren Ideen aufzugreifen. Das wurde nur so auf dem Papier und in der Zeitung, dank hervorragender Arbeit, so und so viel erfüllt und so viel, ganz toll. Ich wurde an der Schauspielschule aufgenommen. Ich dachte, das gibt's da nicht. Da war ich natürlich schon ein bisschen stolz, weil eine ganze Menge Leute durchgefallen sind. Mein Freund auch. Da dachte ich, was mache ich denn jetzt? Dann gab es noch diese...
Scheiße, dann muss ich ja wohl.
Ja, und habe das dann auch gemacht und war am Anfang auch nicht gut, weil ich keine Ahnung davon hatte, was sie eigentlich von mir wollten. Gedichte aufsagen. Aber das Studium war herrlich. Man musste improvisieren. Man fängt mit so einem Etüdenseminar an. Da muss man sowas machen, so was erfinden. Man muss sich verhalten, alleine oder zu zweit oder zu dritt, mit männlich, mit weiblichen Personen und irgendwo zur Tür hereingehen. Die Tür nimmt plötzlich eine ganz neue Form an. Man geht rein und raus, aber nicht einfach so. Man hat immer einen Grund. Warum geht man da durch? Ach, und diese Gründe zu erfinden, das hat meine Fantasie. Also improvisieren war ich immer ganz groß. Dann hatten wir Unterricht, Tanz, Gesang, Fechten, Akrobatik. Wir hatten natürlich Geschichtsfächer, wo wir viel über die Kunst des Schauspiels, des Theaters, der Herkunft. Das hat mich so fasziniert. Ich dachte, so ein Studium müsste jeder Mensch machen. Man muss anderen vertrauen, sich fallen lassen können und der andere fängt dich immer auf. Sowas haben wir trainiert und geübt und gemacht. Das war so ein tolles Studium, dass unabhängig davon, ob ich jemals in diesem Beruf arbeiten würde, ganz, ganz toll war und ich nicht missen möchte. Ich habe es zu Ende geschafft. Ich wurde ausgewählt beim Intendantenvorspiel, sollte nach Halle gehen. Aber der Oberspielleiter, der mich haben wollte, Herr Ruprecht.
Nicht Horst Ruprecht.
Doch, der Ruprecht.
Horst Ruprecht?
Ja.
Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Eine kurze Verehrung an dieser Stelle an Horst Ruprecht, mit dem ich auch ein Szenenstudium machen durfte.
Aha, damals. Ich auch bei ihm. Und der wollte mich nach Halle holen, aber dann kam Sodann aus Magdeburg und nahm fast seine gesamte Mannschaft mit. Und dadurch gab es keine Vakanzen mehr. Ich konnte plötzlich nicht anfangen. Und zwei Kommilitonen, eine Kommilitonin und ein Kommiliton, gingen nach Schwedt. Und da habe ich gesagt, ey, das ist 100 Kilometer von Berlin, da gehe ich mit nach Schwedt. Und dann haben wir da auch ein bisschen was gemacht. Ich wollte die Stücken auch immer ein bisschen umdrehen, ein bisschen interessanter machen, nämlich... Theater war in der DDR, hatte schon eine besondere Bedeutung.
Anders als jetzt, war.
Da geht es manchmal heute um Urinieren und Furzlassen auf der Bühne. Es gibt auch noch vernünftige Stücke, gibt's schon. Aber bei uns konnte man die Stücke, die man spielen durfte, konnte man durchaus ein bisschen aushebeln, indem man ihnen bestimmten Dingen ein Übergewicht gab, wo man sich dann Fragen stellen konnte.
Eine Prise Politik.
Genau. Das war so das Sprachrohr, verheimlicht. Und die Doofen erkannten es nicht, aber die ein bisschen schlau waren. Dachte, wir haben denen ein Schnäppchen geschlagen. Und so habe ich dann auch mit dem Till, einem Kollegen, der sich voriges Jahr erschossen hat, Selbstmord gemacht hat, mit dem habe ich die Insel gespielt. Zwei-Personen-Stück. Es geht um die Freiheit in Afrika, um Nelson Mandela. Und auf einer Insel, Gefängnisinsel, und die Frage, warum sind die da inhaftiert und warum haben die keinen Ausweis mehr? Sie sind nichts mehr. Und darum geht es in dem Stück und das haben wir natürlich so gespielt, als wäre es in diesem Land. Und das wurde natürlich, wir sind dann rumgereist mit dem Stück, haben in der Kirche gespielt. Wir haben in Clubsälen gespielt von großen Firmen. Ich hatte Kontakte zu allen möglichen Leuten in Ostberlin, die mir das vermittelten. Und dadurch konnte ich da auftreten. Und es war sehr schön. Allerdings hat man immer ab und zu mal, habe ich dann Leute getroffen. Du, ich war bei der Straße, die haben gesagt, wir sollen dich nicht mehr so oft sehen. Und dieses Stück, was wir da spielen, da würden wir alles umdrehen. Und es wäre alles nicht wahr. Und es wurden also Leute von mir gewarnt. Aber wir spielten das noch einige Male. Und dann, ich hörte am Theater in Schwedt nach über einem Jahr auf, weil was dort passierte, ich habe mich da beschwert, ans schwarze Brett einen riesengroßen Brief geschrieben, wie da mit Absolventen umgegangen wird. Egal, das sprengt alles. Ich hörte nach etwas über einem Jahr auf, hatte keine Arbeit mehr und dann traf ich einen Kollegen, der drehte gerade und sagte, du hast so eine Lederjacke an, fährst du Motorrad? Ich sage, nee, ich kann nicht Motorrad. Also egal, sagte er, ich schlag dich mal vor, wir brauchen das im Bösewicht. Und dann eine Woche später hatte ich einen Drehtag in Zwickau und dann sagten die so, und dann nächste Woche drehen wir wieder. Dann müssen sie aber, können sie mit dem Motorrad so einen Start machen, so wo das Vorderrad hochgeht? Ich sag, bin noch nie Motorrad gefahren. Ich hatte kein Interesse daran.
Stopp. An der Stelle machen wir jetzt einen Break. Und wenn ihr Interesse daran habt, zu hören, wie es mit Uwes Geschichte und seinem Hochstarter mit dem Motorrad weitergeht, dann schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Episode von Die Stimme dahinter mit Uwe Jelinek. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.